Wir gehen ja Vers für Vers durch das Johannesevangelium, Sonntagmorgens, und wir sind in Johannes, Kapitel 14. Schlagt aber auch auf, lasst einen Finger drin und schlagt auf Lukas, Kapitel 3. In diesem Abschnitt im Johannesevangelium spricht Jesus ja mehr über die Person des Heiligen Geistes als irgendwo sonst. Und wir machen gerade so eine Miniserie zu diesem Thema Heiliger Geist. Letztes Mal haben wir uns angesehen, wer der Heilige Geist ist, und wir haben gelernt, dass er Gott ist und dass er persönlich ist. Heute wollen wir uns die Frage stellen, wie ist der Heilige Geist? Und lasst uns da zuerst in Lukas 3, ab Vers 21 lesen. Ist diese Stelle, wo Jesus getauft wurde. Lasst uns das gemeinsam lesen. Es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel aufgetan wurde und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie ein Elefant auf ihn herabfiel und ihn erschlug und eine Stimme aus dem Himmel kam: Du bist mein geliebter Sohn. Steht das da? Nee. Was steht da? Der Heilige Geist kam in Gestalt einer Taube auf Jesus herab. Steht nicht, dass er eine Taube war, aber in einer Gestalt, um es sichtbar zu machen, sein Kommen. Ich glaube, Gott will uns da etwas offenbaren über den Heiligen Geist. Dass es kein Elefant oder Walross oder sowas war, sondern eine Taube. Wofür steht die Taube? Ja, für Frieden normalerweise. Und ich glaube, das spricht auch über den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist sanft und friedvoll und liebevoll. Heiliger Geist wird uns nicht vergewaltigen. Manchmal hört man solche Geschichten, wo Leute erzählen, ja, der Heilige Geist hat mich umgehauen und dann bin ich da gelegen und er hat mich gefesselt so irgendwie oder gelähmt, ich konnte gar nicht aufstehen, oder der Heilige Geist hat mich gezwungen, irgendwas Verrücktes zu tun, zu bellen oder hysterisch zu lachen oder einen Strip hinzulegen, irgend solche Dinge. Und es war der Heilige Geist, ich konnte gar nicht anders, der hat mich gezwungen, das zu machen. Und es ist so ein bisschen eine Ausrede eigentlich, so ein bisschen die Opferrolle. Der Heilige Geist hat mich dazu gedrängt, irgendwas zu tun, was ich gar nicht wollte. Ich bin bei diesen Geschichten skeptisch, ob das wirklich der Heilige Geist ist. Es passt eigentlich nicht so wirklich zu ihm, zu seinem Charakter. Wir haben letzte Woche gelernt, dass es möglich ist, dem Heiligen Geist zu widerstehen. Das bedeutet auch, dass er uns zu nichts zwingen wird, denn sonst könnten wir ihm nicht widerstehen. Der Heilige Geist wird unseren Willen nicht vergewaltigen. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, lernen wir, dass der Heilige Geist Propheten nicht zwingen wird, eine Prophetie auszusprechen zu einer ungelegenen Zeit oder wenn sie andere unterbrechen damit. Die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Also der Heilige Geist ist ein Gentleman. Manchmal misshandeln manche Christen unter Anführungszeichen andere im Namen des Heiligen Geistes. Extrembeispiel ist Todd Bentley. Ich weiß nicht, ob wer von dem schon was gehört hat. So ein Irrlehrer aus Florida, war eine Zeit lang sehr populär in gewissen Kreisen. Der hat mal, ich habe das auf einem YouTube-Video gesehen, hat mich absolut geschockt. Der hat einen Mann, der Bauchkrebs hatte, in den Bauch getreten. Hat gesagt, der Heilige Geist hat mir gesagt, tritt ihn in den Bauch, und er hat ihm hier mit dem Knie voll in die Magenhöhle, und er ist natürlich niedergegangen und hat sich vor Schmerzen gekrümmt und Halleluja, die Leute haben gejubelt, und ich habe eigentlich nur gedacht, das ist total krank. Das hat mich total traurig gemacht. Hat er auch erzählt, dass er während der Anbetungszeit da war und der Heilige Geist hat zu ihm gesagt, ja, tritt diese alte Frau, die gerade hier den Herrn anbetet, in der ersten Reihe, tritt sie ins Gesicht. Und angeblich hat er das getan. Ist das das Wirken des Heiligen Geistes? Ist das sein Reden? Ich glaube nicht. Es ist geistlicher Missbrauch, solche Dinge. Die Schlüsselstelle, wie der Heilige Geist ist, haben wir hier in Johannes 14 wieder. Lass uns nochmal lesen, die Verse 16 bis 18. Die haben wir schon letztes Mal gelesen. Wir wollen uns ein bisschen was anderes ansehen heute. Ich werde den Vater bitten, sagt der Jesus, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch, sagt Jesus. Ich werde euch einen anderen Beistand senden. Und wir haben darüber gesprochen, dass dieses Wort bedeutet, ein anderer, der so ist wie ich. Ein anderer derselben Art wie ich. Also der Heilige Geist ist wie Jesus. Er hat den Charakter Jesu. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, ein paar Verse zuvor. Könnten auch sagen, wer mich gesehen hat, hat den Heiligen Geist gesehen. Seht hier in Vers 17, sagt Jesus, ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch. Ihr kennt ihn, weil ihr mich kennt. Er war bei euch in Jesus. Weil manche Christen verrückte Dinge tun im Namen des Heiligen Geistes, haben andere dann wieder Angst ein bisschen vor der Person des Heiligen Geistes und er ist ihnen dann nicht geheuer. Aber Leute, keine Angst, euch zu öffnen für das Wirken des Geistes oder für die Gaben des Geistes. Er ist wie Jesus. Wir haben keine Angst vor Jesus, oder? Gibt es irgendwer, der hier Angst vor Jesus hat? Wir haben keine Angst vor Jesus. Der Heilige Geist ist wie Jesus. 1. Johannes 4, Vers 8. Da heißt es, Gott ist Liebe. Das gilt auch für den Heiligen Geist. Er liebt dich. Er ist liebevoll. Jesus hat in Matthäus 11, Vers 30 gesagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das gilt auch für den Heiligen Geist. Jesus und der Heilige Geist sind sanft. Eigentlich verrät sein Name schon einiges über ihn, oder? Sein Name ist Programm. Der Heilige Geist ist der Heilige Geist. Er ist heilig. Er ist rein. Er ist anständig. Und er will uns heiligen. Das heißt, er will uns Jesus ähnlich machen. Das heißt, er wird uns nicht anstiften, irgendwelche unheiligen Dinge zu tun. Wir können uns immer fragen, würde Jesus das tun? Würde Jesus eine zarte Frau ins Gesicht treten? Fällt mir sehr schwer, mir das vorzustellen. Glaube ich nicht. Auf der Jesus Night habe ich jemanden getroffen, der hat mich so angequatscht und der hat mir erzählt, dass der Heilige Geist ihm gesagt hat, er soll sich ausziehen. Und er hat dann wohl hier einen Strip hingelegt und die Polizei ist gekommen und sie haben ihn in die Klapse gesteckt. Halleluja! Haben wir gesagt, ich bin mir dann nicht so sicher. Würde Jesus das tun? Würde Jesus das seinem Nachfolger, seinem Jünger sagen, hey, hier vor der Synagoge in Nazareth, Jungs, legt mal einen Strip hin, erregt hier mal öffentliches Ärgernis, ist es heilig, ist es rein? Fällt mir schwer, mir Jesus vorzustellen, dass Jesus sowas sagen würde oder dass Jesus sowas tun würde. Der Heilige Geist ist wie Jesus. Jesus nennt ihn unseren Beistand, unseren Tröster, unseren Helfer. Er ist nicht der Vergewaltiger, er ist nicht der Bloßsteller, er ist kein Freak. Er ist der Heilige Geist. Also keine Angst vor der Person des Heiligen Geistes. Er ist eine wunderbare Persönlichkeit, so wie Jesus und der Vater auch. In Römer 14, Vers 17 heißt es, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Also das wird der Heilige Geist wirken, Gerechtigkeit oder Heiligkeit und Friede und Freude. Galater 5, die Verse 22 und 23 kennen die meisten von uns. Da steht die Frucht des Geistes, also das, was der Heilige Geist in unserem Leben produzieren will oder hervorbringen will. Die Frucht des Geistes in unserem Leben ist Liebe, Freude, Friede, Langmut oder Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung oder Enthaltsamkeit. Jemand hat mal gesagt, die Frucht des Geistes ist der Charakter Jesu, der durch den Heiligen Geist im Leben eines Gläubigen erzeugt wird. Also wenn eine Person vom Heiligen Geist beherrscht ist, eine Person, die vom Heiligen Geist geleitet ist, die wird liebevoll sein und sanft sein und geduldig und voll Freude, voll Frieden, treu, selbstbeherrscht, ermutigend, aufbauend, wird darauf aus sein, anderen zu dienen und anderen Gutes zu tun. Ja, auch mal zurechtweisend, aber mit Sanftheit und Geduld und Mitleid und mit Liebe. Das wirkt der Heilige Geist. Selbstsucht, Neid, Eifersucht, Streitsucht, Ruhmsucht, Unreinheit, Stolz und so weiter, das sind die Werke des Fleisches. Das kommt aus unserem sündigen, selbsttüchtigen alten Menschen. Und auch eine Gemeinde, die vom Heiligen Geist erfüllt ist oder vom Heiligen Geist beherrscht ist, und wir haben letztes Mal ein bisschen darüber gesprochen, dass Erfülltsein eigentlich heißt, beherrscht sein, kontrolliert sein von ihm. Also eine Gemeinde, die vom Heiligen Geist beherrscht ist, wird genauso geprägt sein von Liebe, von Friede, von Freude, von Ordnung, von Einheit. 1. Korinther 14, Vers 33, da steht, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Eine Gemeinde, wo Chaos herrscht oder Verwirrung, Uneinigkeit, Unfrieden, das ist eine Gemeinde, wo Menschen so ihr eigenes Ding drehen, wo das Fleisch herrscht und nicht der Geist Gottes. Beispiel in der Bibel ist die Gemeinde in Korinth. Die waren geistlich sehr begabt, also sehr begabte Menschen, aber Begabung hat nichts mit geistlicher Reife zu tun. Geistliche Reife bedeutet, den Charakter Jesu zu haben. Und die Korinther waren geistlich sehr begabt, aber gleichzeitig geistlich auch sehr unreif. Da waren Spaltungen und Menschen haben sich in den Vordergrund gedrängt und haben ihre Gaben gebraucht, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Waren stolz, arrogant und rebellisch und unrein und selbstsüchtig beim gemeinsamen Essen. Bevor sie Abendmahl gefeiert haben, wollten die nicht teilen und waren neidisch und haben sich besoffen. Und der Heilige Geist schreibt diesen geistbegabten Korinthern durch den Apostel Paulus zwei Briefe, um sie zu korrigieren. Also lest mal die Korintherbriefe, im Wesentlichen Briefe der Korrektur. Und er sagt ihnen, ja, eifert nach den geistlichen Gaben. Aber in demselben Vers sagt er auch, strebt nach der Liebe. Das ist 1. Korinther 14, Vers 1. Und er sagt ihnen, alles geschehe zur Erbauung. 1. Korinther 14, Vers 26. Alles geschehe anständig und in Ordnung. 1. Korinther 14, Vers 40. Alles bei euch geschehe in Liebe. 1. Korinther 16, Vers 40. Geistliche Gaben sind nicht dazu da für unsere Selbstverwirklichung oder damit wir Aufmerksamkeit oder Ruhm oder irgendwie einen geistigen Kick bekommen, so eine Art geistige Selbstbefriedigung. Nee, wir sind nicht berufen, selbsttüchtig zu leben, sondern wir sind berufen, uns selbst zu verleugnen und Jesus nachzufolgen und andere zu lieben und anderen zu dienen. Und die geistigen Gaben, die Gott uns gibt, sind da zur Auferbauung des Gemeindeleibes. Also meine Gaben sind nicht für mich da, sondern die sind da für die Geschwister. Die sind da für andere Menschen. Die Frucht des Geistes, die der Herr in unserem Leben produzieren will, ist im Wesentlichen Liebe. Und die Gaben, die Gott, der Heilige Geist, uns gibt, sind eigentlich Behälter, um diese Frucht des Geistes, die Liebe, weiterzugeben. Deswegen lieblos eingesetzte Gaben oder mit selbstsüchtiger Motivation ausgeübte Gaben erfüllen nicht die Absicht Gottes. Sind oft kontraproduktiv, bewirkt oft genau das Gegenteil, macht oft kaputt, anstatt aufzubauen. In Lukas 4, Vers 18 hat Jesus über sich selbst gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Das macht der Geist des Herrn. Der Geist des Herrn ist auf mir, er hat mich gesalbt, er hat mich zugerüstet für dieses Werk, das Evangelium zu verkündigen und Menschen zu dienen und sie zu befreien. Und das ist das Werk Gottes, für das er uns zurüsten will. Dafür ist seine Zurüstung da. Er will uns zurüsten zu lieben und zurüsten, andere mit der Liebe Jesu zu erreichen und zu berühren. Und es ist wirklich in diesem Kontext, in dem wir am meisten erfahren, wie Gott uns begabt. Wenn du in einem evangelistischen Gespräch bist oder in einem seelsorgerlichen Gespräch, und jeder Christ ist ein Seelsorger und berufen, ein Seelsorger zu sein. Und in diesem Kontext gibt der Heilige Geist Weisheit und Offenbarung, vielleicht ein prophetisches Wort, was den anderen mitten ins Herz trifft. Und es wirkt oft so natürlich, dass dir es persönlich manchmal gar nicht bewusst ist, dass du gerade ein prophetisches Wort aussprichst. Aber es trifft, es ist Gottes Wort in die Situation hinein. Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, Barmherzigkeit, auch das ist eine Geistesgabe. Die Gabe zu dienen oder zu geben, die Gabe des Glaubens, ja vielleicht sogar Heilung. Aber in diesem Kontext von Dienst, während du am Dienen bist und gleichzeitig dein Herz auf ihn ausgerichtet ist und abhängig ist von ihm und ihm vertraut, da gibt Gott dir dann oft gerade die Gaben, die du gerade brauchst für die jeweilige Situation. Und er rüstet dich zu, um seinen Willen zu tun. Also geistliche Gaben sind Gefäße, um Gottes Liebe weiterzugeben. Ich will aber auch eins klar machen. Wichtig, dass ihr das versteht. Ich bin da missverstanden worden. Letzte Woche ist wer zu mir gekommen, hat mich da angesprochen. Also wenn ich drüber predige oder gegen geistlichen Missbrauch predige und davon spreche, dass alles anständig und in Ordnung geschehen soll, sage ich bitte damit nicht, dass wir alle irgendwie nur stille, verklemmte, ernste Christen sein müssen, okay? Das meine ich nicht. Ich predige auch nicht eine bestimmte Gemeindekultur, so eine allzu nüchterne, emotionslose, verkopfte, überorganisierte, evangelikale, deutsche Gemeindekultur. Okay, das ist nicht, was ich predige, und ich überzeichne auch das ganz bewusst, okay? Teil der Frucht des Geistes ist Freude. Das heißt, es ist okay, es ist sehr passend und es ist auch total heilig, wenn Freude herrscht in einem Gottesdienst und in einem Gottesdienst zu lachen. Auch da habe ich schon Kritik von der anderen Seite bekommen, dass es zu fröhlich ist bei uns. Irgendwie scheinen wir ganz gute Balance zu haben, wenn wir von beiden Seiten hier kritisiert werden. Aber ich will sagen, hey, es ist total okay, laut zu singen und zu klatschen, zu jubeln, zu tanzen, die Hände heben und so weiter. Das sind alles biblische Ausdrucksformen. Lest mal die Psalmen. 1. Korinther 3, da steht, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und in anderen Kulturen ist es ganz normal, zum Beispiel afrikanischen Kultur. Es war echt ein Erlebnis, die Hochzeit von der Serba mitzuerleben. Da ist der Pfarrer und die Hochzeitsgesellschaft, die sind da tanzen eingezogen in die Kirche und alle anderen haben gewunken mit ihren Liederblättern. Das war heilig, das war großartig, das war geistlich. Aber auch ein sehr emotionaler Gottesdienst mit Begeisterung und viel Freiheit kann gleichzeitig auch ordentlich sein und anständig ablaufen. Da ist kein Widerspruch da drin. Und es wird auch so sein, wenn es geistgeleitet ist. Heiliger Geist ist eine Person. Und er wirkt ganz persönlich in uns und mit uns. Mit uns auch, mit unserer Persönlichkeit und unserer kulturellen Prägung. Und ich glaube, der Heilige Geist wird uns auch in diesen Dingen nicht vergewaltigen. Also wenn du ein sehr emotionaler, expressiver Mensch bist, wird der Heilige Geist dich nicht zwingen, still zu sitzen und deine Hände zu falten. Auf der anderen Seite gilt dasselbe. Wenn du eher so diese stille, zurückhaltende Persönlichkeit bist, wird der Heilige Geist dich auch nicht zwingen, zu tanzen und zu laut zu jubeln und solche Dinge zu tun. Manchmal erscheint mir das auch ein bisschen aufgesetzt, wenn deutscher Lobpreisleiter versucht, afrikanische Christen aus uns zu machen und sagen, hey Leute, steht alle auf und jubelt, tanzt und sieht man dann schon, dass einige fühlen sich total wohl damit und finden das toll und andere, ach, denen ist das total peinlich und die verkrampfen sich. Heiliger Geist wird uns nicht vergewaltigen in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Sei du selbst in Gottes Gegenwart. Und wir brauchen mit all diesen Ausdrucksformen eine große Weite, ein weites Herz und große Gelassenheit und Toleranz und auch Rücksicht aufeinander, schon innerhalb des einen Gemeindeleibes, der wir sind. Und ich glaube, es ist okay, wenn einer Gott mehr so anbetet und der andere Gott mehr so anbetet. Wieder lest die Psalmen, wir haben ein riesiges Lobpreisspektrum von Tanzen bis still vor Gott liegen und einfach beeindruckt sein von ihm. Es gibt Freiheit in diesen Ausdrucksformen. Aus 1. Korinther 12 lernen wir, dass selbst die Ausübung derselben Geistesgabe von Gott bei unterschiedlichen Personen etwas anders aussehen wird, entsprechend ihrer Persönlichkeit. Das Prinzip ist, glaube ich, Galater 5, Vers 13. Da steht, ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder, nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Also meine Freiheit endet, wo ich einem anderen einen Anstoß werde mit dem, was ich tue. Oder mit meinen Ausdrucksformen. Oder wenn es nicht mehr um den Herrn geht, sondern darum geht, die Aufmerksamkeit auf mich selbst zu ziehen. Wie ist der Heilige Geist? Im Vers 17 lernen wir, er ist der Geist der Wahrheit. Also der Heilige Geist wird immer wahrhaftig sein, er wird immer ehrlich zu uns sein, er ist keiner, der uns irgendwie hinters Licht führen wird. Auch wenn er zu uns spricht, über uns selbst, wenn er uns überführt und seinen Finger auf Dinge legt, die ihm nicht gefallen. Ja, er ist sanft und liebevoll, er wird nie verdammend sein, aber er wird auch unsere Sünde nie beschönigen. Er ist ehrlich. Er liebt die Wahrheit. Und er liebt es eigentlich, uns zu zeigen, wie es geistlich wirklich um uns steht. Und ich bete das eigentlich oft. Wie es im Psalm 139 heißt, Herr, zeig auf, ob in mir irgendein gottloser Weg ist. Ich bete das oft. Herr, lass mich geistlich klar sehen, was geistlich wirklich die Realität ist, was wirklich Sache ist. Für mich, auch für uns als Gemeinde, dass wir uns nicht irgendwie selbst betrügen oder uns selbst irgendwas vormachen. Und das ist eigentlich eine wunderbare Gnade, wenn der Heilige Geist uns Dinge aufzeigt, die wir ändern müssen. Das ist der Geist der Wahrheit. Eine Geistesgabe ist auch die Gabe der Unterscheidung. Sie unterscheiden können, was von Gott ist und was nicht von Gott ist. Das Wort Gottes ist natürlich der Maßstab, wenn wir jetzt eine Lehre zum Beispiel beurteilen. Kapitel 16 im Vers 3 werden wir lesen, der Heilige Geist wird euch in die Wahrheit leiten. Ich denke, er spricht da vor allem zu den Aposteln oder auch zur Gemeinde als Kollektiv. Er wird euch in die Wahrheit leiten. Im Kapitel 15 lernen wir, dass der Heilige Geist demütig ist. Kapitel 15, Vers 24 habe ich mal aufgeschrieben. Stimmt aber nicht. Vers 26 ist es. Da steht, wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Kapitel 16, Vers 14 sagt Jesus über den Heiligen Geist, er wird mich verherrlichen. Also der Heilige Geist ist demütig. Der Heilige Geist ist nicht selbstsüchtig, genauso wenig wie der Vater und der Sohn selbstsüchtig sind. Jesus hat gesagt in Johannes 8, ich ehre meinen Vater, ich tue alle Zeit das ihm Wohlgefällige und sein Wunsch ist, dass wir dem Vater Ehre bringen. Johannes 15, Vers 8, hierin wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Also diese Frucht, die der Heilige Geist hervorbringt in unserem Leben, ist zur Ehre des Vaters. Und auch vom Vater lesen wir in Johannes 5, denn der Vater richtet auch niemand, sagt Jesus, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Also in Johannes 8 lesen wir, dass Gott der Vater die Ehre des Sohnes sucht. 2. Petrus 1, Vers 17, denn er, Jesus, empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Also keine der göttlichen Personen ist selbstsüchtig. Suchen die Ehre der anderen. Und der Wunsch des Heiligen Geistes ist, Jesus zu verherrlichen und Jesus groß zu machen. Menschen auf ihn hinzuweisen, zu ihm zu bringen. Also wenn der Heilige Geist wirkt, der Heilige Geist wird uns immer auf Jesus hinweisen. Er wird immer Jesus verherrlichen. Er wird nicht versuchen, die Leute auf sich selbst hinzuweisen oder selbst im Mittelpunkt zu stehen. Die Person, die Gemeinde, die vom Heiligen Geist beherrscht ist und erfüllt ist, wird eine Person und eine Gemeinde sein, die verliebt ist in Jesus. Wird Jesus zentriert sein, wo er im Mittelpunkt einer Gemeinschaft oder eines Lebens steht. Und nicht irgendein Mensch, der Pastor oder sonst wer. Und nicht mal der Heilige Geist. Nee, alles dreht sich um Jesus. Ist übrigens unser Motto, was auf unserer Webseite steht. Möge das wirklich Realität sein und auch wahr bleiben. Alles dreht sich um Jesus. Ist Jesus real für dich in deinem Leben? Dann ist es ein Wirken des Heiligen Geistes. Das ist sein Herz, das ist seine Absicht. Also der Heilige Geist ist eine wunderbare Person. Er ist so wie Jesus, er ist heilig und liebevoll und friedfertig und sanft und weise und selbstlos und demütig und heilig und ehrlich, weiß ich nicht, ob ich das schon gesagt habe. Er ist wie Jesus. Er ist sehr attraktiv. Wir brauchen keine Angst haben vor der Person des Geistes oder vor seinem Wirken. Und das möchte ich mal noch schnell als zweiten Punkt heute Morgen anschauen. Eine schnelle Übersicht, das Wirken des Heiligen Geistes. Wir werden zum Teil ausführlicher über diese Dinge sprechen, wenn wir hier Vers für Vers weitergehen durch Johannes und zu diesen Punkten kommen. Aber ganz schnell eine Liste, ganz viele Dinge von dem, was der Heilige Geist tun will, sein Wirken. Zuerst sein Werk in allen Menschen. Wenn ihr umblättert in Johannes 16, Vers 8, da lernen wir, der Heilige Geist überführt die Welt von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Also der Heilige Geist wird überführen, er wird die Menschen auf Jesus hinweisen, zu ihm hinziehen und ohne über dieses überführende Werk des Heiligen Geistes, schon vor unserer Bekehrung, da könnten wir gar nicht gerettet werden. Zweite Kategorie, Gottes Wirken oder das Wirken des Heiligen Geistes in den Gläubigen. Da habe ich ganz viele Punkte dazu. Wahrscheinlich gibt es noch viel mehr. Aber erstens, die Glauben, die werden geboren durch den Heiligen Geist. Johannes 3, ihr müsst von Neuem oder von oben her geboren werden aus dem Geist Gottes. Und wenn das passiert, dann werden wir auch vereinigt mit Christus. Das ist der zweite Punkt. Vers 18, da sagt Jesus hier in Johannes 14, ich bin in Johannes 16, in Johannes 14, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ich in mir und ihr in mir und ich in euch. So, Jesus in sich selbst wäre offensichtlich, ne? aber wir werden vereinigt mit Christus. 2. Korinther 6, Vers 17, da steht, wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Und allein aus unserer Einheit mit Christus folgen ganz viele Dinge. Wir werden aber drittens auch vereinigt miteinander. Die Gläubigen werden durch den Heiligen Geist in einen Leib, den einen Leib Christi getauft. 1. Korinther 12, Vers 13. Viertens, der Heilige Geist versiegelt die Gläubigen bei ihrer Geburt aus dem Geist. Epheser 1, 13. Werden versiegelt durch den Heiligen Geist. Das heißt, wir gehören zu Jesus, da ist sein Schutz da, das ist auch eine Sicherheit, eine Anzahlung, der Heilige Geist auf unsere Errettung. Fünftens, der Heilige Geist befähigt uns, Jesus als Herrn zu bekennen und uns ihm zu unterwerfen, dass wir ihm die Kontrolle lassen über unser Leben. Und das ist ja oft der Knackpunkt. 1. Korinther 12, Vers 3, da steht, niemand kann sagen, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Und ist gemein, niemand kann es wirklich ehrlich von Herzen sagen. Ich meine, jeder kann bla bla bla. Jesus ist Herr, Jesus spricht davon. Viele werden zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, Herr. Und ich werde sagen, ich habe euch nie gekannt. Sechstens, diese Einheit mit Christus durch Glauben macht uns zu Kindern Gottes. Und der Heilige Geist bezeugt uns, dass wir Kinder Gottes sind. In Römer 8 lesen wir das. Römer 8, Verse 15 bis 17. Ich lese euch die mal vor. Da steht, den Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Oh, da haben wir ganz viel Reichtum geerbt. Sechstens, der Heilige Geist offenbart uns Jesus immer mehr. Epheser 1, Vers 17. Geht es um den Geist der Weisheit und der Offenbarung seiner selbst. Siebtens, der Heilige Geist verändert oder heiligt uns. Er macht uns Jesus ähnlich. Das ist sein großes Ziel. 2. Korinther 3, Vers 18. Er verwandelt uns in das Ebenbild Christi. Achtens, der Heilige Geist motiviert uns und befähigt uns, Gottes Willen zu tun. Philipper 2, Vers 13. Da steht, Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Neuntens, der Heilige Geist bringt Frucht. Haben wir schon besprochen. Galater 5, Verse 22 und 23. Zehntens, der Heilige Geist befähigt uns, uns selbst zu verleugnen. Unseren Eigenwillen, unser Fleisch, unsere sündigen Impulse zu kreuzigen. Römer 8, Vers 13. Durch den Heiligen Geist töten wir die Handlungen des Fleisches. Elftens, der Heilige Geist stärkt uns und rüstet uns zu, seine Zeugen zu sein. Jesus hat gesagt, nachdem er auferstanden ist, in Lukas 24, siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch, ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Da haben wir auch drüber gesungen heute. Und in der Apostelgeschichte 1, Vers 8 hat er gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, meine Zeugen zu sein, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und dann werdet ihr mein Zeugen sein in Jerusalem und Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und nach dem Pfingsttag, als der Heilige Geist auf sie gekommen ist, waren die Jünger nie mehr dieselben. Aus dieser verängstigten Schar, die weggelaufen sind und die Jesus verleugnet haben, sind mutige Zeugen geworden und hatten wirklich Kraft, alle Widerwärtigkeiten auszuhalten und selbst die Kraft, ihr Leben für Jesus zu geben. Sie waren zugerüstet für ihren Dienst durch Gott, den Heiligen Geist, so wie er auch Jesus zugerüstet hat, als er noch in seinem Leib war. Zwölftens, der Heilige Geist gibt uns geistliche Gaben, um anderen zu dienen. Darüber lernen wir im 1. Korinther 12 und im Römerbrief, Kapitel 12. 13. Punkt ist, der Heilige Geist ist unser Tröster und unser Beistand. Das haben wir hier in Johannes 14, haben wir auch schon viel drüber gesprochen. 14. Punkt, Vers 26 im Kapitel 14, da steht, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also der Heilige Geist hilft uns, die Bibel zu verstehen, Jesu Worte zu verstehen. 15. Punkt, der Heilige Geist leitet uns in alle Wahrheit, Johannes 16, Vers 13. 16. Punkt, der Heilige Geist macht uns frei. 2. Korinther 3, Vers 17. 17, der Heilige Geist leitet uns persönlich. Römer 8, Vers 14. 18. Punkt, der Heilige Geist hilft uns zu beten. Römer 8, Vers 26. 19. Punkt, der Heilige Geist wird uns aus den Toten auferwecken. Römer 8, Vers 11. Da steht, wenn der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen wegen seines in euch wohnenden Geistes. Und wahrscheinlich könnt ihr noch einige mehr Punkte finden. Das 19 Punkte habe ich gefunden, was der Heilige Geist in uns tut. Dritte Kategorie ist ein Wirken in der Gemeinde. Da lernen wir, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dass der Heilige Geist Älteste einsetzt, also Gemeindeleiter. Und dass er die Gemeinde leitet und führt. Er sendet Missionare aus. Er tröstet die Gemeinde. Apostelgeschichte 9, Vers 31. Er heiligt die Gemeinde. Das steht im Römerbrief, Kapitel 15. Wahrscheinlich findet ihr noch mehr. Das ist, was ich gefunden habe. Also alles eigentlich, was Gott in uns und durch uns tut, tut er durch die Person des Heiligen Geistes. So viel für heute. Ich hoffe, jetzt, wo wir erkennen, wie wunderbar er ist, der Heilige Geist, und was er alles tut, dass wir keinen Zweifel mehr daran haben, dass wir ihn wirklich dringend brauchen. Sein Wirken in uns und durch uns. Und ich hoffe auch, dass unser Bibelstudium heute Morgen euch so die Angst genommen hat oder die Scheu genommen hat vor dem Heiligen Geist und vor seinem Wirken. Ich hoffe, dass es uns ermutigt, uns ihm hinzugeben, dass er unser Leben füllt statt uns selbst. Weil sein Leben ist viel schöner als unser Leben. Und wenn das zum Ausdruck kommt, ist es einfach wunderbar und dann sind wir seine Zeugen. Nächste Woche wollen wir uns anschauen, wie wir wachsen können in der Beziehung mit dem Heiligen Geist oder verschiedene Arten der Beziehung, die wir mit dem Heiligen Geist haben können. Johannes 14, Vers 17, den Vers wollen wir uns nächste Woche vornehmen. Lass uns gemeinsam beten. Vater, wir danken dir für dein gutes Wort. Wir danken dir, dass du uns nicht verwaist zurückgelassen hast, sondern dass du uns echt einen Beistand gesandt hast, der nie mehr weggeht, der bei uns ist in alle Ewigkeit. Gott, du dreieiniger Gott, dass du zu uns kommst und in uns wohnst, wenn wir dir vertrauen durch die Person des Heiligen Geistes. Und ich bitte dich dafür, dass du uns das lehrst, aus dieser Beziehung zu leben. Und dass wir die Kraft aus dir schöpfen und nicht aus uns selbst. Und dass wir dir vertrauen und nicht im Selbstvertrauen leben. Und das ist unser Wunsch, Herr, dass du dich ausdrücken kannst durch uns. Mach du uns zu deinen Zeugen. Leb du dein Leben durch uns, so wie du es durch Jesu Leib gelebt hast, Herr. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Herzliche Einladung zum Mittagessen. Da zu bleiben. Wer kochen will für Praiseland, ich gebe euch gerne die Telefonnummer vom Rainer oder auf der Webseite, meldet euch am besten persönlich, wenn ihr da Fragen habt. Ich wünsche euch Gottes Segen. Der Herr segne euch und behüte euch. Und ich möchte beten, dass der Heilige Geist euch füllt, dass er euch diese Kraft schenkt. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Leute, wenn wir bei dieser Tür rausgehen, betreten wir unser Missionsfeld. Da sind wir Botschafter Jesu, seine Repräsentanten. Und mögen wir so leben, dass er Zeugnis bekommt und Ehre bekommt und dass es ihm gefällt. Und das können wir nicht aus eigener Kraft, sondern nur in enger Beziehung und Gemeinschaft mit ihm, nur aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und mit dieser Kraft und mit dieser Zurüstung segne euch unser dreieiniger Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.